Vieles, was ich in Gedanken vorbereitet habe, ist heute schon angeklungen. Und so kann ich vielleicht sagen, ja, es ist vielleicht noch eine kleine Vertiefung oder so des Themas. Mein Thema heute, das ich mit euch teilen möchte, ist vollkommene Vergebung, vollkommene Hingabe. Eine Sünderin salbt Jesus die Füße. Aus Lukas 7, Vers 36 bis 50. Und dabei soll im Vordergrund wirklich die Vergebung und die Liebe Gottes stehen. Und das, was die Frau erlebt, nachdem ihr vergeben ist. Und ich werde dann versuchen, einen Bogen zu schlagen von ihr zu uns. Und jetzt lese ich uns erstmal den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium vor, Kapitel 7, Vers 35 bis 50. Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich, Meister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt, sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Wir hören hier von einem unglaublichen Geschehen. Eine stadtbekannte Frau dringt in ein Männertreffen ein und löst mit ihrem Verhalten eine Kette von Gesetzesbrüchen aus, die das jüdische Leben betreffen. Und um diese Situation besser zu verstehen und dann auch für uns besser übertragen zu können, möchte ich einfach einige Regeln aus dem antiken Israel genauer mit euch betrachten. Da heißt es zum Beispiel im Vers 36, Jesus legte sich zu Tisch. Damals waren die Tische ganz niedrig und es lagen Polster drumherum, auf die die Gäste sich legten. Sie stützten sich auf den linken Arm und bogen die Füße sozusagen nach hinten ab, also die wurden so abgewinkelt, und mit der rechten Hand konnten sie dann essen, konnten sie die Speisen nehmen, die Trinkgefäße und so weiter. Jesus war bei Simon, dem Pharisäer, also bei einem Schriftgelehrten, eingeladen. Das war schon eine besondere Situation. Denn Jesus war ein Außenseiter, der normalerweise nicht so zu einem Treffen eingeladen wurde. Er war aber bekannt geworden für seine Vollmacht, mit der er sprach, und für seine Wunder, die er tat. Und ja, und er wurde, wie wir wissen, von Anfang an ziemlich auch kritisch beobachtet, speziell von den Pharisäern. Aber Simon, der Schriftgelehrte, war nicht nur kritisch, sondern er war auch neugierig. Und er war auch grundsätzlich offen für eine neue Erkenntnis oder eine Offenbarung von Gott über diesen Mann. Und so hatte er Jesus eingeladen, um ihn besser kennenzulernen und ihn besser einschätzen zu können. Er wollte aus der persönlichen Begegnung mit Jesus wissen, wer er wirklich war. Den Frauen war es damals bei solchen Treffen nicht erlaubt, dabei zu sein. Die Haustür stand gewöhnlicherweise offen, sodass Vorübergehende die Essensgesellschaft sehen konnten und nicht argwöhnisch nachdenken mussten, was die da wohl hinter verschlossenen Türen tun. Und Männer konnten auch eintreten, wenn sie vorbeikamen und es sie interessierte. Sie konnten den Diskussionen, es waren meistens religiöse, theologische Diskussionen, denen konnten sie zuhören oder auch daran teilnehmen. Und durch diese geöffnete Tür kommt nun plötzlich eine Frau herein. Das war schon ein Tabubruch in sich. Aber es war nicht eine Ehefrau von einem der Pharisäer, die da waren, oder eine Dienerin, die irgendetwas mitteilen sollte. Nein, es war eine Frau, die in der Stadt dafür bekannt war, dass man annahm, sie lebt nicht so, wie es Gott gefiel, weswegen sie auch als Sünderin bezeichnet wurde. Das war mehr als ein Tabubruch. Das war ein Affront. Die Frau trägt ein Alabastergefäß. Das war ein besonders schön geformtes und verziertes Gefäß für Parfum oder für duftendes Öl, was damals ein Vermögen darstellte. Das Gefäß war voll mit wohlriechendem Öl. Wahrscheinlich war es ihr ganzes Vermögen. Sie blieb aber jetzt nicht in einiger Entfernung ganz zurückhaltend stehen, sondern sie trat von hinten an Jesus heran, heißt es in dem Text. Und das war wieder ein Gesetzesbruch. Denn als sündige Frau musste sie eigentlich Distanz halten, um andere nicht durch ihre Gegenwart schon allein unrein zu machen. Die Frau weinte bitterlich und ihre Tränen fielen auf Jesu Füße. So dicht war sie jetzt schon bei ihm. Etwas anderes gibt es auch noch, was Frauen damals verboten war. Und zwar durften sie ihr Haar niemandem zeigen, außer dem Ehemann. Diese Frau aber trug ihr langes Haar offen, wie es Prostituierte taten, was für die Anwesenden auch wieder eine Bestätigung ihrer Sündhaftigkeit war. Und mit diesem Haar trocknete sie die Tränen, die auf Jesu Füße gefallen waren, ab. Sie berührte ihn also. Und das nicht nur mit den Händen, sondern mit den Haaren, die unrein waren. Wir sehen das hier auf dem Bild, wie die Situation war. Und wenn wir mal gucken, wie erschrocken oder abweisend oder stirnrunzelnd die Männer drumherum sind und wie die Frau, das Alabastergefäß steht unten noch und die Frau hinter Jesus kniet und mit ihrem Haar ihm die Füße abtrocknet. Aber auch dabei bleibt es nicht. Es kommt aus jüdischer Sicht damals noch schlimmer. Sie küsste Jesus die Füße und dann salbte sie mit dem kostbaren Öl. In der orientalischen Gesellschaft waren Küsse in der Öffentlichkeit klar geregelt. Familienmitglieder, Freunde und Gleichgestellte küssten sich auf die Wange. Untergebene gingen auf die Knie und küssten die Hände ihrer Vorgesetzten. Nur in zwei Fällen küsste man die Füße. Entweder ist es der Sklave oder die Sklavin, die ihrem Herrn die Füße küsste, oder im ganz seltenen Fall küsste man die Füße demjenigen, der einem das Leben gerettet hatte. Das Küssen der Füße drückt aus: Ich verdanke dir mein Leben, oder stärker noch: Mein Leben gehört dir. Und diese Geste vollzieht die Frau an Jesus und sagt ihm damit unausgesprochen und vor allen anderen: Du bist mein Retter. Mein Leben gehört dir. Zu guter Letzt gießt sie ihr kostbares Öl über Jesu Füße und salbt sie. Zwar benutzten die Männer manchmal zu hohen Festtagen Öl für ihre Haare, aber Fußsalbung war überhaupt nicht bekannt in Israel. Zwar wuschen auch in manchen wohlhabenden Häusern die Diener den geachteten Gästen die Füße, im Auftrag sozusagen ihres Herrn, wenn diese durch den heißen Staub gelaufen waren. Aber die uns bekannte Fußwaschung als Ausdruck des Dienens, die findet ja erst später statt, durch Jesus an seinen Jüngern. Das war noch nicht bekannt. Und Füße ölen kannte man einfach nicht. Was mich berührt an der Situation, ist diese innere Sicherheit dieser Frau, dass Jesus ihr ihre Sünde vergibt. Bei all ihrer sonstigen Unsicherheit, als sogenannte Sünderin, wahrscheinlich Prostituierte, die sicher auch manchmal der Begegnung mit sogenannten guten Menschen auswich, treibt die Sehnsucht nach Vergebung sie über alle gesellschaftlichen Grenzen und Normen hinweg in Jesu Nähe. Und sie bringt sich selbst und alles, was sie hat, nämlich das Öl, zu ihm. Sie fragt nicht danach, was die anderen denken oder was sie sagen könnten. Es scheint für mich so, als würde sie die anderen Männer gar nicht wahrnehmen. Sie sieht nur Jesus. Um ihn geht es ihr. Zu ihm will sie. Und mir fällt auf, dass sie gar nicht spricht. Sie erklärt sich nicht. Sie sagt nicht: Entschuldigung, aber ich muss hier jetzt unbedingt zu Jesus. Sie erklärt sich nicht. Sie bittet nicht um Entschuldigung für die Störung des Treffens. Und auch bittet sie Jesus nicht verbal um Vergebung für ihre Schuld. Wir wissen gar nicht, wo sie Jesus vorher vielleicht schon gesehen hat, woher sie ihn überhaupt kennt oder von ihm gehört hat. Aber sie ist sich absolut sicher von dem, was sie gehört hat und weiß, dass er ihre ganze Sünde, ihren ganzen Schmutz, ihr ganzes Gefallensein vergibt. Und das wühlt sie innerlich so sehr auf, dass sie in Tränen ausbricht. Und mit ihren Tränen bringt sie ihm ihre Scham und ihre Verzweiflung. Mit dem offenen Haar zeigt sie und bekennt sie ihre Sünde. Und sie zeigt ihm mit ihren Küssen seiner Füße: Mein Leben gehört dir. Und um dieser Aussage noch einen stärkeren Ausdruck zu verleihen, nimmt sie ihren ganzen kostbaren Besitz, das duftende Öl, und schüttet es über seine Füße, um sie zu salben. Eine starke Geste. Aber unabhängig von der starken Geste, die sie zeigt, war das sicher auch eine Wohltat für Jesus, der zu der Zeit barfuß in Sandalen, kreuz und quer durch das heiße und staubige Israel lief. Ich kann mir vorstellen, dass ihm seine Füße manchmal wehgetan haben und dass es für ihn eine Wohltat war, dass diese Frau ihm die Füße salbte. Sie konnte nicht anders. Als Reaktion auf die vollkommene Vergebung zeigt sie vollkommene Hingabe, ohne etwas zurückzuhalten. Jesus, der genau weiß, was in ihr vorgeht, der weiß auch, was bei den Pharisäern innerlich vor sich geht. Die wie im Schock irgendwie da, ich habe jetzt gedacht, ich sage daneben stehen, aber sie stehen ja nicht. Aber die, man sieht ihnen ja den Schock auf den Gesichtern an, also die wie im Schock an dieser Situation teilnehmen. Und nur in Gedanken läuft so ein Verdammnisfilm. Zum Beispiel fällt Simon sein ablehnendes Urteil nicht nur über die Frau, sondern auch über Jesus. Wie kann er sich nur von ihr berühren lassen? Weiß er denn nicht, wer sie ist? Ich dachte, er ist ein Prophet. Dann müsste er das wissen. Und jetzt das. Die Pharisäer hielten sich ja allgemein für besser als andere Menschen, da sie meinten, dass sie rein vor Gott lebten und nicht viel Vergebung brauchten. Aber genau das machte ihr Herz hart. Jesus sieht, was in Simon vorgeht, und er wendet sich jetzt in dieser Situation nicht der Frau zu, die da sehr emotional im Vordergrund oder im Hintergrund ist, sondern er wendet sich erstmal Simon zu. Er verurteilt ihn nicht wegen seiner Gedanken, sondern er gibt sich die Mühe, ihm die Situation verständlich zu machen. Und deswegen erzählt er ihm das Gleichnis von den beiden Schuldnern und von dem Geldverleiher. Am Ende der Geschichte fragt er, wer wird ihn nun mehr lieben? Also dem Geldverleiher, wer wird ihn nun mehr lieben? Simon versteht ganz genau, was Jesus ihm sagen will. Und er antwortet, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Damit hat Jesus ihn gut darauf vorbereitet, was er jetzt gleich tun will. Und dann spricht Jesus endlich auch zu der Frau. Nicht viel, sondern den einen erlösenden Satz, auf den sie gewartet hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Und alle hören es. Jetzt mal das andere Bild machen. Deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt möchte ich mal den Bogen zu uns schlagen. Auch wir, du und ich, können immer noch näher an Jesus rankommen. Auch dir und mir gilt die vollkommene Vergebung, genau wie dieser Frau. Und wir können uns immer wieder neu nahen und von seiner vergebenden Liebe berühren lassen. Und selber wachsen in der Liebe zu ihm. Jesu vollkommene Vergebung ist uns sicher. Unsere vollkommene Hingabe an ihn ist meistens ein Prozess. Schritt für Schritt. Es ist egal, wo wir gerade stehen, ob wir ihm gerade ganz nahe sind, weil wir viel von seiner Liebe im Herzen empfinden. Und nur die Hand ausstrecken müssen, um ihn zu berühren, oder ob wir uns vielleicht etwas entfernt halten, weil wir, ähnlich wie Simon, unbeantwortete Fragen haben oder Zweifel. Ist Jesus wirklich der allmächtige Sohn Gottes, der das Unmögliche auch in meinem Leben möglich machen kann? Innere Einstellungen können uns hindern, in die Nähe Jesu zu kommen. Oder ein ungeschriebener, normal übernommener Verhaltenskodex kann uns einengen. So die Frage, was denken die anderen? Oder das passt hier doch jetzt nicht. Oder ich bin doch gar nicht wichtig. Oder wenn ich neu schuldig geworden bin, was immer wieder passiert. Es kann neue Schuld sein. Es kann aber auch sein, dass ich zurückgefallen bin in alte Sünde und mit die Scham mich jetzt niederdrückt und ich mich von Jesu fernhalte mit der unsicheren Frage, wird er mir wieder vergeben? Und. Das können alles Dinge sein, weswegen wir manchmal lieber etwas Distanz halten. Es ist Jesus nicht egal, ob wir ganz nah bei ihm sind oder weiter weg. Er hätte uns am liebsten alle immer ganz, 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 ganz nah bei sich. Aber in dem Moment, wenn wir uns ihm nähern wollen, ist es ihm völlig egal, von wo aus wir uns nähern. Es ist ihm egal, ob das von hier vorne jemand ist oder von da hinten oder von ganz, ganz, ganz weit draußen. Es ist ihm egal. Die Hauptsache ist, derjenige macht einen Schritt auf Jesus zu. Wir machen einen Schritt auf Jesus zu. Ich mache einen Schritt auf Jesus zu. Manchmal schreibe ich Psalmen, das empfinde ich immer als besonders intime Kommunikation zwischen Jesus und mir oder zwischen Gott und mir. Und vor ungefähr 15 Jahren habe ich in einem Psalm eine Doppelzeile geschrieben, wo Jesus mich persönlich angesprochen hat. Und zwar heißt diese Doppelzeile: Ich sehne mich nach dir, wie du dich nach mir. Komm. Lass deine Hand neu mich erfassen. Das hat Jesus mir gesagt in dieser Situation, wo ich verzweifelt war. Ich war sehr verzweifelt. Siehst du denn meine Not nicht? Siehst du es denn nicht? Wann endlich schickst du Veränderung? Gehst du einfach an mir vorbei? Jesus, hier bin ich. Ich war verzweifelt. Und dann sagt er, ich sehne mich nach dir, wie du dich nach mir. Komm, lass deine Hand mich neu erfassen. Und ich habe das Empfinden, dass ich das mit euch teilen sollte und an euch weitergeben sollte. Und dass es er mir das damals gesagt hat, aber dass es eventuell einige hier gibt oder jemanden, der das gerade heute braucht. Und dem möchte ich wirklich zusagen, oder wenn es mehreren sind, aber ich möchte es euch eigentlich allen zusagen, dass Jesus sagt, ich sehne mich nach dir, genauso wie du dich nach mir. Komm, lass deine Hand mich neu erfassen. Heute. Das ist eine Einladung. Und ich fände es einfach schön, wenn wir diese Einladung heute annehmen würden, wieder neu und mit dieser Sehnsucht der Frau aus dem Lukas-Evangelium zu ihm kommen, auch wenn du ein Mann bist. Wir müssen nichts zurückhalten. Manchmal sammelt sich wieder Schrott in unserem Leben an. Und wenn sich Schrott angesammelt hat, dann bring es zu ihm. Bring ihm den Schrott. Deine Ängste, deine Zweifel, deine Sorgen, deine Krankheit, bring es zu ihm, halte ihn nicht zurück. Und in der Vorbereitung hatte ich noch einen Eindruck, und zwar, dass es einige gibt, die sich aus irgendeinem Grund selbst verurteilen. Wenn dich das betrifft, dann möchte Jesus dir heute sagen, ich habe dir vergeben. Vergib du dir jetzt auch selbst. Mach den Weg frei für seine Liebe, indem du dir selbst vergibst. Wenn wir ihn mehr lieben, werden wir uns ihm automatisch auch immer mehr hingeben. Wir werden es einfach tun. Wir werden nicht überlegen, soll ich das, muss ich das, wie, wann, wo, wie oft, wie häufig. Wenn wir ihn mehr lieben, fließt aus dieser Liebe einfach dieser Wunsch, diese Sehnsucht, in seiner Nähe zu sein und sich ihm hinzugeben. Und wie das dann aussieht, werden wir merken. Er spricht zu uns. Das ist bei jedem anders. Das ist so ähnlich wie bei einem Stein, der ins Wasser fällt und dann so Wellen sich ausbreiten und Kreise verursacht. Und dadurch entsteht dann eben dieser ganz normale Wachstumsprozess in der Liebe. Wir lieben Jesus mehr und wir lernen uns selbst mehr zu lieben. Und daraus wächst dann unsere Liebe zu den anderen Menschen hin, zu den Geschwistern oder zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Je näher wir ihm kommen, desto mehr lieben wir das, was er liebt. Zuallererst die Menschen. Ich habe jetzt gedacht, dass wir vielleicht uns ein paar Minuten Stille nehmen und es einfach auf uns wirken lassen. Und in dieser Phase kannst du dich Jesus oder deinem himmlischen Vater nähern. Und dann seht ihr hier noch eine Station mit Öl. Und dann möchte ich, dass wir das Abendmahl nehmen und parallel zum Abendmahl auch Gebet anbieten. Also dass wer für sich beten lassen möchte, dass der das kann. Und dass wir uns auch salben lassen können. Dieses Öl, dass wir dieses Öl nehmen von Jesus und dass wir uns salben lassen können und von ihm wieder neu seine Liebe zusprechen lassen. Und ich habe das dann so gedacht, ich habe Erika gebeten, dass sie dann an die Station geht mit dem Öl und dass diese drei Dinge, das Abendmahl nehmen, für sich beten lassen und sich salben lassen, dass die parallel laufen können. Jeder kann für sich entscheiden, wie er die einzelnen Stationen besucht. Und ob überhaupt natürlich, das ist klar. Da stehen jetzt drei so Fläschchen oder vier sogar mit Öl. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn du gesalbt worden bist und du fühlst dich frei dazu, dann bleib stehen am Tisch. Und wenn jemand kommt und auch gesalbt werden will, dann salbe du ihn auch, sodass wir uns gegenseitig salben. Wir dürfen das alle, wir können das alle. Und wenn du nicht weißt, wenn du denkst, ich weiß ja gar nicht, was ich dann sagen soll, vertrau einfach darauf. Das spricht deinem Bruder, deiner Schwester die Liebe Jesu zu und vertrau darauf, dass der Geist dir mehr gibt, wenn du mehr brauchst. Und wenn du gar nichts weißt, dass du kannst es auch in der Stille tun. Du kannst ihn auch einfach salben und deine Liebe ausdrücken. Dann wollen wir jetzt einen Moment still werden.